Ich habe mich ganz, ganz früh in meinem Leben fürs Aufstehen entschieden und das versuche ich einfach durchzuziehen.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Bevor es gleich losgeht mit der neuesten Folge meines Podcasts AufsteigerInnen, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, weil es in dem Podcast auch um Depressionen geht. Ich hoffe aber natürlich, dass ich euch mit diesem Podcast Mut machen kann. Meine nächste Gästin und ich trafen uns in einer Talkshow. Ich war wirklich, wirklich fasziniert, wie sie das Thema Gartenarbeit so motivierend auf den Punkt bringt. Dazu hat sie sogar auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Endlich Laubengirl, mein Abenteuer Schrebergarten. Als jemand, die zu der Thematik überhaupt keine Connection hat oder sagen wir kaum Liebe hegt, war ich dennoch wahnsinnig fasziniert. Und das heißt schon was. Sie ist seit 25 Jahren in der Medienbranche unterwegs und macht als Moderatorin, Schauspielerin, Autorin so viel, aber vor allem so lange, dass sie für mich eine der Frauen in der TV-Landschaft ist, die zeigt, wer an sich glaubt, geht seinen Weg. Dass dieser bei ihr nicht immer einfach war, zeigt sich, als ihr Vater unverschuldet in eine Insolvenz rutscht und sie als Familie von heute auf morgen alles verlieren. Von Haus über das Vermögen, einfach alles. Ihr Vater schlittert in eine schwere Lebenskrise und dann Depression und nimmt sich das Leben. In ihrem Buch »Wenn die Liebe nicht reicht, wie die Depression mir den Vater stahl«, schreibt sie über diese schwere Zeit. Als ich Nova das erste Mal live treffe, sehe ich eine Frau, die optimistisch ist, aber eben eine Geschichte hat. Wir sprechen gleich genau darüber und ich freue mich sehr, dass sie bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Nova Meyer-Henrich. Jetzt ist sie mir live und in Farbe zugeschaltet, die wunderbare Nova. Ich freue mich, meine Liebe, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben es lange geplant und finally haben wir uns. Ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, also sag doch, was lange währt, wird endlich gut, oder?
So ist
es. Also zwei busy Bienen, die versuchen, einen Termin zu finden. Aber wir haben uns, wie schön.
Wir haben uns und wir haben uns gefunden. Also ehrlicherweise ist es so, dass wir verschiedene Menschen kennen, mit denen wir befreundet sind oder die wir auch kennen. Und dann ist es ja häufig so, als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich dir das, glaube ich, ganz zu Beginn gesagt. Ach, ich kenne die und die und die. Mhm. Und dann weiß man ja immer nicht, funktioniert es dann trotzdem? Also findet man die Freundin der Freundin auch gut, ne?
Ja, so. Ja, stimmt. Und ist ein Risiko.
Das ist ein Risiko. Und dann habe ich aber genau gemerkt, dass das klickt und es ist super. Und wir saßen beim Kölner Treff nebeneinander. Mhm. Du hast dein Buch vorgestellt, Endlich Laubengirl, und hast viel über das Thema Garten und zu sich finden und so weiter gesprochen, was ich total toll fand, vor allem in einer coolen Art. Und dann habe ich gesagt, okay, so jetzt bin ich connected mit ihr, ich lasse sie nicht mehr los und lade sie zu meinem Podcast ein. Und ich finde das wirklich toll. Und ich will damit anfangen, Nova, ich habe das Gefühl und ich weiß das aber auch von verschiedensten Quellen,
okay,
du bist schon eine Frauenfrau.
Oder? Ich bin eine totale Frauenfrau. Ja.
War das schon immer so, oder?
Ja, es ist so lustig, weil das eine schließt das andere nicht aus. Ich habe ein paar Menschen in meinem Umfeld, die sagen, und die finden das auch immer sehr merkwürdig, dass ich zum Beispiel auch sehr viel männliche gute Freunde habe, die das immer ein bisschen kurios finden, weil es gibt ja immer noch Vertreter der Meinung, dass das nicht geht. Also, dass Männer und Frauen einfach nur befreundet sein können. Also, bei mir mischt sich beides. Ich habe sehr viele männliche einfach Freunde und Kumpels und ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen und habe von daher immer so eine ganz gute Verbindung einfach auch zu Jungs gehabt, so. Das heißt, auf der einen Seite, glaube ich, bin ich so ein Tomboy auch so ein bisschen im Inneren. Und auf der anderen Seite bin ich aber totale Frauenfrau. Also nicht nur, dass ich es liebe, Frau zu sein, aber ich liebe es auch, mich mit Frauen zu vernetzen, mich zu connecten, zu networken, sich zu unterstützen. Und ja, ich mag das sehr, ich zelebriere das sehr und war, glaube ich, am Anfang in meiner Branche, in der ich ja jetzt über 25 Jahre bin,
ja, Wahnsinn,
ein wenig enttäuscht, dass es davon gar nicht so viele gab, in die ich zum Beispiel so reingerannt bin oder viele, von denen ich dachte, die sind Frauen, die dann doch hintenrum nicht ganz so Frauenfrau waren. Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Aber sie sind rar gesät manchmal, aber ich finde, sie finden sich immer. Also das ist so, man sieht sich und man weiß es irgendwie.
Total, man erkennt sich.
Ja.
Also, und es ist, ich finde, man spürt das auch sehr schnell, wann man wirklich connected auf so einer Ebene und wann man auch so merkt, oh, das ist jetzt hier so eine toxische Geschichte, da halte ich mich fern. Ist natürlich bei Männern genauso,
ja,
aber bei den Frauen, finde ich, ist nochmal ein anderer Vibe, der dann mit
reinspielt. Und absolut. Bei dir kann ich dir nur sagen, das war so direkt, ich wusste ja eh, dass ich dich anquatschen werde. Also egal, ob du es wolltest oder nicht.
Ich hatte keine Wahl.
Kommt nicht mehr raus. Und die wollte ich unbedingt anquatschen. Und dann habe ich gehofft, ich werde mich mit der verstehen. Und so war es ja dann auch. Und ich finde, was dich auch eben so ausmacht, du strahlst wirklich so einen gesunden Optimismus aus. Also du bist jetzt, finde ich, nicht die Person, weißt, es gibt ja auch so einen toxischen Optimismus, wo man sagt, alles ist fein. Aber wenn man dir auf Social Media folgt, auf Instagram, wenn man dich erlebt in Moderation, wenn man dich im TV sieht, du bist gut drauf, aber ich sag mal nicht übertrieben, sondern du hast irgendwie Bock aufs Leben. Ist das ein Charakterzug von dir?
Auf eine Art bestimmt, ne? Also ich sag immer, bei mir ist das Glas immer halb voll. Zumindest versuche ich es so zu sehen. Also das klappt halt auch nicht immer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ich denke immer, es bringt alle nicht weiter. Und am wenigsten mich. Wenn ich negativ an Sachen rangehe, an Situationen oder an Tat oder wenn ich mich aus der Kurve geschmissen fühle, dass ich dann sage, oh, die Welt ist böse und alle sind böse und das geht jetzt eh nicht mehr. Und wir haben alle dunkle Tage, aber ich versuche immer das Beste in jedem Tag zu finden oder in jedem Moment. Es ist auch ein Lernprozess gewesen, weil ich finde, Negativität befruchtet dann wieder Negativität und man befindet sich dann irgendwann in so einem Kreisel. Und wenn man genau auf Sachen guckt und auf Situationen, dann kann man in allem, egal wie desaströs das gerade ist, immer noch einen Ansatzpunkt finden, wo man sich dran hochziehen kann oder wo man versuchen kann, was Gutes draus zu basteln. Und das versuche ich. Und das klappt nicht immer. Und ich glaube, das ist aber dann auch eine ganz ehrliche Einstellung, wo man sagt, ich versuche, positiv durchs Leben zu gehen. Und das Leben ist aber bei Weitem nicht immer toll und es ist manchmal auch echt fies und es ist unfair und es hat mir so viele Steine in den Weg gelegt in meinem Leben. Aber es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ne, aus den ganzen Steinen kannst du ja auch wieder anfangen, was zu bauen. Und ich versuch's einfach so. Und wenn das rüberkommt, dann ist das, glaube ich, genau das, was ich möchte, dass rüberkommt, weil es vielleicht dem einen oder anderen auch manchmal so ein bisschen einen Anschubs gibt, so nach dem Motto, okay, wenn die geschafft hat, sich daraus wieder zu wühlen, dann versuche ich das jetzt auch irgendwie so.
Total.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich weitergeben möchte.
Total.
Und versuche. Aber es ist ein Teil meines Naturells. Ich glaube, ich hatte früh in meinem Leben die Chance, mich umwehen zu lassen von den Stürmen, die mein Leben so mit sich gebracht hat, gesundheitlich und privat. Oder einfach dagegen anzugehen und zu sagen, auf keinen Fall lasse ich mich von euch unterkriegen oder von den Vibes oder den Energien und dem Leben. Und ich habe mich ganz, ganz früh in meinem Leben fürs Aufstehen entschieden. Und das versuche ich einfach durchzuziehen.
Das ist so ein tolles Zitat, dass du sagst, du hast dich fürs Aufstehen entschieden. Ich habe nämlich gerade so drüber nachgedacht, als du erzählt hast, dass es eine bewusste Entscheidung ist, dass man sagt, okay, es ist zwar teilweise kennen wir alle diese Scheißphasen, wo man so denkt, es kann gar nicht schlimmer kommen und dann kommt es noch schlimmer.
Ja, genau, ja, gibt es.
Und dann denkt man sich, nein, das kann nicht sein. So. Und dann ist es aber genau wie du sagst, einen Aspekt rauszunehmen. Also ich habe auch angefangen in solchen Phasen, ich bin ja auch Unternehmerin und da ist irgendwie auf und ab und du kennst es, mal sind Aufträge ganz viele und dann ist gar nichts. Ja. Und da irgendwie diese Resilienz zu haben und da hat mir immer geholfen zu sagen, okay, ich reflektiere jetzt, was soll ich genau aus dieser Situation lernen? Also was will mir wer auch immer da irgendwo um mich rum ist mir zeigen? Und das erlebe ich sozusagen, wenn ich dich jetzt so wahrnehme, auch von außen, auch total bei dir. Und ich habe mich gefragt, für deinen Job, du hast gesagt, du bist sehr lange schon in dieser Branche unterwegs. Und ich finde, wenn man da Leute beobachtet, manchmal ist so, die ploppen auf, sind total on vogue und werden gehypt und sind dann super schnell wieder weg. Das, was du ja repräsentierst, ist ja eigentlich total rar. Also du bist in die Branche reingekommen und du hältst dich da schon so lange. Das ist schon der Wahnsinn, muss man schon sagen, weil eure Branche so wahnsinnig hohe Geschwindigkeit hat.
Ja,
und
das stimmt.
Man dann in so eine Beliebigkeit, sag ich mal, reinkommen kann. War das immer für dich klar, auch schon als Kind, dass du gesagt hast, in diesen Fernseher, da will ich mal rein?
Überhaupt nicht. Also das war noch nicht mal in irgendeiner einzelnen Gehirnzelle bei mir verankert. Ich hatte was komplett anderes vor und das schon sehr früh, seit ich 13, 14 war, wollte ich eine große Werberin werden. Zwischendurch auch mal Hotelfach und Reisen und Stewardess und so, einfach um die Welt zu sehen, weil das hat mich auch immer interessiert, aber ich wollte Werbung machen und zwar großartige Kampagnen kreieren und das Ganze so ein bisschen gemischt mit Psychologie, das hat mich immer interessiert und für mich war das immer klar, ich will zu BBDO. Also das hat dich total froh.
War einfach so eine Werbeagentur.
Ja, genau. Ist das. Eine der größten damals und auch immer noch dazugehörig. Und die hatten das Mutterhaus in New York und ich hatte mir das so genau ausgemählt und dachte so, wow, dann machst du eigentlich das, was du immer machen wolltest und du hast die Chance, ins Ausland zu gehen. Ich habe mir also, seit ich 13 war, immer zu Weihnachten das große Werbejahrbuch zu Weihnachten schenken lassen. Da waren immer die.
Mit 13?
Ja, schon mit 13. Die stehen hier alle hinter mir im Regal. Das ist absurd, weil die haben 143 Mark damals gekostet. Das war also was ich überhaupt nicht stemmen konnte. Und das war immer zu Weihnachten mein Weihnachtsgeschenk, weil da waren immer die besten Kampagnen des Jahres drin. Da stand immer, wer hat sie gemacht, warum, wieso, wer war verantwortlich. Und
du bist
das war
so abgefahren.
Ja, voll abgefahren. Also man kann nicht behaupten, dass ich nicht immer schon irgendwie gewusst habe, was ich so will. Aber es hat sich dann halt auch mal geändert. Und dann bin ich in ein Studium gegangen nach dem Abitur. Also ich bin dann schon während der Schulzeit mal irgendwie eine ganze Zeit nach Amerika gegangen, weil das war mir ganz wichtig. Ein bisschen, also Sprache, Auslandserfahrung und so, neue Leute. Und bin dann zurückgekommen, habe Abitur gemacht und habe dann das Studium begonnen. Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Soziologie. Mhm. Das war mir so ganz wichtig, die Kommunikation mit der Psychologie, weil ich hinterfrage immer total gerne, warum sind Dinge so, wie funktionieren sie? Mhm. Und damals war es halt, wie funktioniert Werbung? Also warum kriegt die eine Anzeige den einen und die andere aber nicht? Und wo setzt das eigentlich an? Und das habe ich auch wirklich, ich schwöre dir, dieses ganze Studium so durchgezogen. Und ich habe es auch super schnell durchgezogen, weil ich musste es komplett selbst finanzieren. Mhm. Habe mir also den Popo abgearbeitet nebenbei. Also gekellnert wie eine Blöde. Mhm. Ich habe bei Ikea gearbeitet, am Fließband gestanden. Ich habe alles gemacht, um irgendwie schnell da durchzukommen. Und als ich an der Magisterarbeit schon saß. Ich hatte ein Thema gewählt, parasoziale Interaktionen am Beispiel des deutschen Jugendfernsehens. Das war damals so eine ganz neue Richtung, die aufkam. Wieder die Frage, warum gucken 1000 Leute eine Sendung, 50% finden es super, 40% vielleicht gar nicht so und 10% werden Hardcore-Fans und dieses eine Prozent schreibt dann aber sogar Briefe ans ZDF, weil sie medizinische Probleme mit Dr. Brinkmann teilen wollen. Also es war so, warum dasselbe Produkt bei so vielen Menschen unterschiedliche Sachen? So. Tja, und währenddessen war ein Aushang am schwarzen Brett in der Uni, Moderatorin für Jugendmagazin gesucht und ich dachte nur so, krass, okay, Casting, was ist das eigentlich? Wusste kein Mensch damals. Für mich kamen Menschen im Fernsehen aus Berlin und ich hatte da eh nie drüber nachgedacht. Aber ich wusste sofort, boah, das ist deine Chance, eine Feldstudie zu machen. Du gehst da hin und du machst da dieses Casting und dann kriegst du Bonuspunkte von deinem Prof hinterher in der Magisterarbeit, weil du warst ja vor Ort und du hast so ein bisschen über den Tellerrand geguckt.
Ja.
So. Ja, dass die mir den Job geben, war nicht geplant. Ich bin da einfach wirklich nur hin für die Magisterarbeit und es war mein erster Job beim Fernsehen für den MDR, den Mitteldeutschen Rundfunk, damals ein Jugendmagazin. Und auch danach war ich total der Überzeugung, das hört jetzt auf. Und dann rief ProSieben an und sagte, kommst du nach München, würdest du das Kinderprogramm bitte machen? Und dann war ich irgendwie drin. Und mein Chef in der Werbeagentur, ich war mittlerweile bei der BBDO, ich hatte es wirklich geschafft, da neben dem Studium schon Teilzeit zu arbeiten, dann gesagt, ja, ich halte das jetzt mal, mach mal, probier mal aus. Es ist wichtig, so zu probieren und ich halte das jetzt mal so ein, zwei Jahre hier frei. Nach 5 Jahren rief er irgendwann an und meinte so, Nova, lass mal ehrlich sein, du kommst nicht zurück, oder? Und das war aber echt cool und ja, also es war nie ein Wunsch, aber irgendwie hat es mich gefunden.
Glaubst du, dass diese Leichtigkeit, die du beschreibst, mit der du eigentlich da rangegangen bist, dich dahin geführt hat, wo du heute bist? Dass es ein gutes Mittel war sozusagen?
Ich glaube am Anfang auf jeden Fall, dieses es nicht zu sehr zu wollen, sondern es als Abenteuer zu sehen. Ich glaube, das hilft in sehr vielen Situationen, nicht desperately hinter irgendetwas her zu sein. Wobei man dann sich nichts vormachen muss, wenn du dich dann dafür entscheidest, ist es dann auch echt harte Arbeit, dran zu bleiben, im Geschäft zu bleiben. Sich immer wieder auch neu zu hinterfragen, wo stehe ich gerade, was sind meine Interessen, ist das das richtige Format für mich, auch zu lernen, Nein zu sagen, um sich sozusagen auch zu schützen und seinen Weg nicht zu verwässern oder so, nur dem Geld hinterher zu rennen, sondern auch auf Inhalte zu achten. Und auch meine ersten Castings, ganz ehrlich, also auch gerade die Anfangszeit, wenn du dich dann entscheidest, ich habe mein Konto hemmungslos überzogen, um mir irgendwie eine Mitfahrzentrale nach München zu leisten, um 8 Stunden da runterzufahren, ein Casting eine Stunde zu machen und dann mit der nächsten Mitfahrzentrale wieder 8 Stunden zurückzufahren ins Ruhrgebiet, wo ich damals wohnte. Also dann aber auch richtig. Also ich bin dann jemand, wenn ich mich für was entscheide, dann auch richtig. Und ich glaube, das ist so etwas, wenn ich dann im Laufe der Zeit auch viele junge Leute so getroffen habe, die das so auch in ihrem Kopf haben oder jetzt auch sagen, hey, ich möchte berühmt werden, ich möchte auch Moderatorin werden und schon an dem kleinsten Unannehmlichkeit sozusagen so stolpern und sagen, ah, das ist jetzt aber echt blöd, also das ist ja 2 Stunden Fahrt, dann sage ich immer so, okay, dann lass es, weil...
Ja, das ist nichts.
Wenn du das willst, dann mach es, aber dann mach es richtig und dann mach es mit Einsatz und ich glaube, das ist was ich mir bis heute erhalten habe, so dieses keine halben Sachen.
Du hast gerade vorhin erzählt, du hast dir das Studium selber finanziert, du hast das Geld zusammengetrommelt, um von A nach B zu kommen. Dieses Thema, dass du dir das selber ermöglicht hast und dass da jetzt, sage ich mal, nicht so viel Setting drumherum war. Ne? Es hätte ja auch sein können, dass da ganz viel Umfeld ist, was dir auch finanziell tatsächlich auch...
Klar, wäre auch schön gewesen. Also, hätte ich auch nicht Nein gesagt. Also...
Ich habe eine Zeit lang wirklich echt, muss ich dir ehrlich sagen, damit zu hadern gehabt, dass ich immer, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich immer dachte, boah ey, alle anderen können sich hier irgendwie für die GmbH-Gründung das Geld von Mama und Papa, warum bin ich wieder die Person, die verzweifelt desperately zur Bank gehen muss und die Bank gibt einem ja nur Geld, wenn man schon Geld hat.
Genau,
und nicht, wenn
das,
man
ist
Zeit
ja,
hat.
Das ist ja absurd.
Absurd,
ja.
Genau. Ja. Ich habe das dann aber mit so einem Förderprogramm in Berlin hinbekommen und so, aber ich weiß, dass ich sehr damit zu hadern hatte. Hattest du das auch irgendwie, dass du so drüber nachgedacht hast und gedacht hast, boah, das ist jetzt echt tough hier oder hat dich das eher nochmal gepusht zu sagen?
Ich glaube beides, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube, hadern kann jeder mal an solchen Situationen und so, aber auch ohne Vorwurf in Richtung meiner Eltern. Also wir hatten parallel, als ich das Haus verlassen hat, einfach eine wahnsinnig schwere Zeit, sowieso als Familie. Mein Vater ist unverschuldet in einen Konkurs gerutscht. Wir haben damals alles verloren. Also wirklich, da wurden die Ausbildungskonten von uns Kindern gepfändet, die eigentlich genau für das da gewesen wären. Das Haus versteigert, die Autos weg. Also es war wirklich, es war eine taffe Zeit und wir sind 4 Kinder und ich habe eine Mutter, die so unfassbar stark ist und die so mir so immer vorgelebt hat, aufgeben ist keine Option. Dass natürlich einerseits man gehadert hat, weil ich bin zum Beispiel natürlich auch zum BAföG-Amt gerannt, die gesagt haben, du hast kein Anrecht auf BAföG.
Oh ja, furchtbar.
Weil offiziell bei meinem Vater noch Geld auf dem Konto einkam, dass das aber gepfändet wurde, nicht zählt im BAföG-Recht. Also, dass er es nie bekommen hat, sozusagen, ist im Gesetz nicht verankert gewesen. Das heißt, ich hatte kein Anrecht auf BAföG, auf Unterstützung und so. Und meine Eltern hätten nichts lieber getan, als das alles zu machen, das weiß ich. Also von daher, ich habe manchmal mit der Situation gehadert, aber eher aufgrund der bekloppten Rechtsprechung, dass es so gewisse Lücken nicht gefüllt werden, als in der Hinsicht, dass ich es mir selbst erarbeiten musste. Denn wir haben alle Jobs gehabt schon als Kinder. Mein Vater hat immer gesagt, ihr bekommt Taschengeld von mir und auch großzügig. Und wir mussten jedes Jahr mehr davon kaufen. Also in dem einen Jahr dann auch schon die Schulbücher, im nächsten Jahr dann. Also er wollte uns beibringen, mit Geld umzugehen. Und er hat immer gesagt, ich zahle das so lange, wie ihr euch in den Ferien aber immer einen Job sucht. Also wenn ihr in den Ferien arbeitet, dann ist bei mir auch immer die Tür offen sozusagen. Wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten, dann habe ich auch keinen Bock, Taschengeld zu zahlen. Also von daher bin ich so aufgewachsen und man ist doch auch irgendwie hinterher doppelt und dreifach stolz, oder?
Total.
Also als ich meine erste Studentenwohnung eingerichtet habe und ich hatte dann den Sommer über auf Sylt gearbeitet und gekellnert und war Zimmermädchen im Dorinth-Hotel. Also spooky, heute darf ich da wohnen. Das ist so total krass.
Ja,
ich kenne jedes
oder?
Zimmer, ich kenne jedes Zimmer, jede Ecke, weil ich mit dem Staubwedel da durchgegangen bin. Und dann habe ich davon meinen Kühlschrank und meinen Herd gekauft, zum Beispiel für meine erste Wohnung. Ich habe die 15 Jahre mitgeschleppt, glaube ich, weil ich, das war so, also weißt du, man geht ganz anders mit den Sachen auch um.
Total, ich muss gerade daran denken, wir ziehen mit meinem Mann hier in München bald um in eine neue Wohnung und es gibt ein Bild, das ich mir von meinem ersten Gehalt gekauft habe, das war so meine erste Kunst, also es ist einfach so ein Druck, den ich ganz cool fand aus dem Prenzlauer Berg, so ein Graffiti, so eine coole Frau mit so einem coolen Bikini und so. Und dann meinte mein Mann so, willst du das Bild jetzt eigentlich irgendwie mal abgeben? Und ich so, ey, ich gebe alles ab, ne? Ich gebe alles ab, aber dieses Bild kommt mit, weil ich erinnere mich, wie ich stolz wie Bolle in diesen Laden reingegangen bin. Das war jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber wie ich dann meine Karte gezückt habe und es das erste Mal war, dass die Karte ging. Also sonst war es immer so, die Karte ging nicht und wie oft war ich beim Automaten und so. Ich habe ja irgendwann echt so ein Trauma gehabt, wenn ich zum Geldautomaten bin, weil da dann immer nichts rauskam. Ja, so. Und dann war ich so stolz und habe ich zu meinem Mann gesagt, ich so, Also egal, was wir wo mit dem Bild machen, aber ich möchte, dass wir dieses Bild mitnehmen. Und ich kann das so nachempfinden, was du sagst. Das ist nochmal ein anderer Stolz, wenn du weißt, du hast dir das alles selber erarbeitet.
Ja,
das ist
total.
Eine andere Geschichte.
Ich glaube, ich bin auch jemand, der sich ganz, ganz ungern in Abhängigkeiten begibt. Also finanziell. Weil auch das habe ich von meinem Vater mitgenommen, der immer gesagt hat, und so versuch auf eigenen Beinen zu stehen, weil die größte Freiheit hast du, wenn du weißt, du kannst auf eigenen Beinen stehen. Dann bist du freier denn je, weil du kannst dich gerne tragen lassen. Aber wichtig ist, dass du weißt, dass du auch alleine gehen könntest. Und das fand ich ganz wichtig und so habe ich es auch immer gehalten. Und ich habe zum Beispiel mich jahrelang, also ich habe es ein bisschen ad absurdum getrieben manchmal, weil ich habe mich jahrelang zum Beispiel noch nicht mal zum Essen einladen lassen können, weil
Wahnsinn.
Ich immer dachte, da kommt so ein, dann bin ich was schuldig.
So eine Abhängigkeit, ja.
Ich bin was schuldig oder so und ich wollte nie was schuldig sein. Und ich habe zum Beispiel auch mein, also es ist auch absurd, also wie gesagt, man kann es auch etwas übertreiben. Ich habe mein allererstes Auto mir gekauft im Jahr 2000. Da war ich schon eine Weile beim Fernsehen, aber ich wollte nie Schulden machen. Ich habe also so lange gespart, bis ich dieses Auto bar bezahlen konnte. Mhm. Jetzt kannst du dir mal raten, was ich heute noch für ein Auto fahre, nämlich dieses Auto mit der Zulassung 2000, weil ich eine so emotionale Bindung zu meinem Auto habe, weil ich es jeden Pfennig mir erspart habe und ich habe dem Autohändler damals das Bar da hingelegt und habe gesagt,
oh mein
so hier.
Gott, wie gut.
Ja, und ich fahre es immer noch. Also man kann es auch übertreiben,
so
aber es ist halt ein bisschen meine kleine Steinbock-Persönlichkeit.
Ja. Ja, und Steinbock und Widder sind ja nicht so weit auseinander.
Nee.
Also insofern kann ich das sehr gut nachempfinden. Aber diese Unabhängigkeit, übrigens, das ist spannend, weil in meiner Familie war das auch mein Vater, der immer gesagt hat, sei unabhängig, der hat immer gesagt, sei unabhängig vom Mann und auch vom Staat und verdien dein eigenes Geld. Und er hat immer gesagt, die größte Unabhängigkeit hast du, auch wenn du weißt, mit deinen Finanzen, wenn du die im Griff hast, da kommt auch die innere Unabhängigkeit. Und ich muss sagen, bis heute ist das so. Ich liebe das, wenn ich weiß, okay, das kommt rein, das geht raus, wenn ich das irgendwie halbwegs im Griff habe, weil es gab natürlich auch Zeiten, wo das irgendwie nicht der Fall war. Und das ist natürlich ganz toll. Und was mich total bei dir auch interessiert, ist, jetzt bist du ja in einer Branche, wo du A, häufig in einer Sinne abhängig bist, weil natürlich irgendwie die Person sagen muss, ja gut, mit der gehen wir, mit der nicht. Und B, es natürlich diese Schwankungen gibt, ne? Stichwort Existenz. Hast du sowas wie Existenzängste?
Absolut. Absolut, auch bis heute. Also das ist auch etwas, was für mich als Steinbock komplett schwer zu kompensieren war, diese Unsicherheit, die diese Branche hat. Weil wenn du dich dafür entscheidest, in dieser Medienwelt zu arbeiten, ist eins sicher, es ist nichts mehr sicher. Also du weißt einfach überhaupt nicht, habe ich nächste Woche noch einen Job? Weil wir sind halt total kurzlebig in dieser Branche und es wird halt eher noch schlimmer jetzt in den letzten Jahren als besser. Man ist Schwankungen unterworfen, die man selbst gar nicht im Griff hat. Also ist deine Nase gerade angesagt oder hat man sich an dir satt gesehen? Passt du gerade in das Bild desjenigen, der sich für das Format irgendwie Gedanken gemacht hat? Es gibt ja immer wieder so Wellen, was gerade angesagt ist.
Ja.
Also mal ist es die große Unterhaltungsshow. Wir hatten in Corona eine große Comedy-Welle. Es gab aber auch mal eine große Trash-Welle, wo die halt Trash-Formate unfassbar populär waren. Und wo ich mich zum Beispiel nie gesehen habe und dann halt auch echt mal so 2-3 Jahre am Stück Nein gesagt habe. Und das tut weh oft. Also weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir alle Millionen auf dem Konto haben. So, ne? Also wir sind ja in einer Branche, die ständig schwankt. Und ich glaube, am schwersten fällt mir bis heute, dass man wahnsinnig wenig selbst im Griff hat. Also ob man gerade arbeitet oder nicht. Man kann garantiert Dinge dazu tun, aber entscheiden tust du es nicht, auch gerade in der Schauspielerei. Passt du da gerade rein? Ist das gerade so ein Gesicht, was gefragt ist oder gewollt ist? Oder jetzt gerade sind wir beim großen Thema Diversität, was ich total toll finde. Aber als kleines blondes Mädchen ist man da jetzt gerade komplett raus. Ne? Also es sind Sachen, an denen man wenig selbst schrauben kann. Und ich glaube, das ist was, was mich bis heute auch wirklich schlaflos sein lässt und jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, wo ja unsere Branche auch wirklich am Boden lag und ich arbeite viel im Live-Bereich, der war tot und ist immer noch zum großen Teil nicht wieder auferstanden. Aber dann bin ich jemand, und das weißt du ja auch, der sich dann Projekte sucht. Also ich habe zum Beispiel angefangen zu schreiben, weil ob ich jetzt schreibe oder nicht, das kann ich selbst bestimmen. Oder ich versuche die Zeiten zu füllen oder ich habe dann halt einen Schrebergarten mir besorgt, weil ich dann von morgens bis abends zimmern kann und was bauen kann und was umgraben kann. Und das kann mir keiner nehmen, da verdiene ich dann kein Geld mit, aber ich bin aktiv und fühle mich gebraucht und ich sehe am Ende, da kommt was raus. Oder jetzt zum Beispiel habe ich Anfang des Jahres mir einen absoluten Wunschtraum erfüllt und meinen eigenen Wein rausgebracht, weißt du? Und
oh, wie toll.
Das ist ja auch so eine Sache, das habe ich immer von geträumt und dann war jetzt der Zeitpunkt, alle anderen Jobs waren weg und dann habe ich zu meinem Lieblingswinzer gesagt, so, jetzt ist die Zeit, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich alle 4 Wochen in die Pfalz kommen, let's do it. Also ich, das ist auch wieder dieses, sich dann für die Aktivität zu entscheiden. Ich kann nicht zu Hause sitzen und warten, bis ein Telefon klingelt, weil da kann man sich manchmal auch tot warten und ich kenne manch einen, den das in viele Krisen stürzt. Ich muss mich dann beschäftigen und ich tue es dann auch.
Und das Interessante ist, finde ich ja, wenn du dich bewegst, bewegt sich auch was. Also dann passieren ja wieder Sachen. Auf einmal kriegt man dann einen Anruf, auf einmal kriegt man die SMS oder WhatsApp und jemand sagt, hey, ich habe die ganze Zeit an dich gedacht, wir machen jetzt was Cooles, hast du nicht Bock dabei zu sein? Ich finde, wenn man nur ausharrt und irgendwie in eine Schockstarre verfällt,
das hilft nicht weiter.
Das bringt überhaupt nichts. Und mich macht das extrem nervös. Also ich werde auch wirklich, ich werde richtig unleidlich und ich tue mir dann auch nicht gut. Ich muss mich bewegen. Und das ist ganz schön, was du sagst. Und vielleicht auch als Tipp an diejenigen, die jetzt zuhören, die vielleicht in so einer Phase sind. Ich weiß, manchmal ist es nicht einfach und manchmal muss man auch einfach nur auf der Couch liegen oder.
Oh toll, das mache ich auch total viel und das brauche ich auch.
Ich brauche das auch, aber dann zu sagen, jetzt, let's do it, was kann ich tun? Und was habe ich, und den Aspekt von dir fand ich richtig toll, was habe ich selber in der Hand? Also was kann ich selber gestalten? So. Und das ist dann in die Aktion zu gehen, finde ich extrem toll.
Vor allen Dingen ganz ehrlich, jeder hat ja die Wahl. Ich höre ja immer ganz viel, ja, aber was kann ich schon machen oder so. Eine Sache, die zum Beispiel jedem offen steht, ist karitative Arbeit und Ehrenamt. Ne? Ich meine, ich habe das, es hört sich total spießig an, aber ich habe das so früh angefangen, schon als Studentin eigentlich, als ich noch gar nicht in diesem Beruf war. Mittlerweile habe ich meine eigene Kinderstiftung gegründet. Das war in 2014. Also das sind so Sachen, wenn einfach nur das Gefühl, gebraucht zu werden, ist manchmal ganz, ganz wichtig. Und wir haben da draußen so viele Menschen, die Menschen brauchen, die Zeit haben. So. Und wenn du gerade ein Loch irgendwo hast oder so, wenn es nur das ist und dafür brauchst du kein Geld, weil manchmal ist die Zeit der viel wertvollere Einsatz, ja, dann such dir sowas. Dieses Argument, ja, was kann ich denn schon machen, da werde ich dann manchmal auch so ein bisschen aggressiv, also so, und sag mir so, jetzt komm, jetzt hör auf, dich so runterzumachen und immer alles schwarz zu malen. Es gibt 1 Million Sachen, die du machen kannst.
Ja, so. Ja, und, ich finde es toll, dieses Engagement-Thema, was du ansprichst. Und da bist du ja wirklich, wie du auch gesagt hast, du bist da sehr aktiv unterwegs und warst es übrigens immer schon.
Immer
also,
du warst schon
sehr aktiv. Ja. Hatte immer, als ich dich auch so früher in Anführungszeichen beobachtet habe, du warst schon immer jemand, wo man das Gefühl hat, du willst irgendwie in dem Moment, wo du eine privilegiertere Position hast, du willst etwas geben, du willst deine Reichweite nutzen, deine Sichtbarkeit, deine Öffentlichkeit. Und das finde ich ganz toll. Ich habe mir die Frage gestellt, bist du ein Typ, die sich auch so Ziele setzt? Also setzt du dich hin und sagst, okay, pass auf, das wäre cool, das würde ich noch gerne erreichen?
Weniger. Also ich glaube, früher mehr, also gerade in meinen 20ern und so, wirklich, ich hatte so einen Bauplan für mein Leben. Mir war völlig klar, ich mache jetzt das Studium, dann möchte ich 2-3 Jahre in der Agentur arbeiten, mit 27 möchte ich das erste Kind und dann, also das hatte ich wirklich so formuliert. Also es gab so eine Zeit, wo ich wirklich Pläne gemacht habe, aber es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du anfängst, Pläne zu machen, fällt irgendwo lachend das Schicksal vom Stuhl. Und, und das ist was, was mein Leben mir so oft wirklich vor die Füße geschleudert hat, dass ich irgendwann versucht habe zu lernen, nicht mehr so viele Pläne zu machen und vor allen Dingen nicht mehr so langfristige. Ja, grob, ne, ich habe Wunschprojekte und so, aber ich sag mir keine Deadline mehr, bis dahin musst du das geschafft haben oder bis dahin, weil oft wissen wir nicht, was nächste Woche ist und ich habe da gelernt, ein bisschen locker zu lassen, was auch dringend notwendig war, weil loslassen war echt so lange so ein Thema, was ich so gar nicht konnte, oder Kontrolle abgeben. Immer noch ein Thema, was mich echt stresst. So, man könnte sagen, ich bin auch ein kleiner Control-Freak. Es bringt Menschen zu Weißglut, aber ich bin deshalb auch die beste Organisatorin. Also
ja,
wenn irgendwas
sofort
zu organisieren ist, also jeder weiß, wenn ich den Ausflug plane, dann stimmt dann da alles. Dann läuft's. Also es hat so seine 2 Seiten. Deshalb, ich versuche nicht mehr so viel Pläne zu machen und vor allen Dingen keine großen Lebenspläne. Und auch die letzten 3 Jahre haben uns doch wieder gezeigt, Pläne
also
sind Schall und Rauch,
ja,
wenn das Leben dir dazwischen gerätscht. Und deshalb bin ich eigentlich froh, dass ich da so ein bisschen von weg bin. Und vor allen Dingen keine Silvesterpläne. Also sowas von wegen, ich werde jetzt mehr Sport machen und eine Diät. Vergiss es. Ich habe es 500 Mal versucht, aber
ich auch.
Ach Gott, ich bin
dann
kein
so
Mensch
am nächsten
für.
Tag, Neujahr, dann so, ach komm, also das ist doch zu schade, das Leben. Und dann wieder die Schokolade ausgepackt, ja?
Ja, vergiss es. Also nee, also ich versuche davon wegzukommen.
Du hast vorhin das Thema Krisenzeiten und zwischen den Zeilen eigentlich auch das Thema Resilienz angesprochen. Was hat dir oder was hilft dir in den Zeiten, wo du merkst, oh, das wird jetzt echt tough hier, das ist eine toughe Geschichte. Wie gehst du ganz konkret auch damit um? Redest du mit Menschen, also bist du die Kommunikatorin oder ziehst du dich eher zurück?
Ich habe beide Seiten. Ich glaube, ich rede heute mehr als früher. Ich hatte, glaube ich, so meine ersten großen Krisen so in den 2000ern. Ich hatte mein erstes Burnout so 2003. Also das war so eine Zeit, nachdem ich 300 Tage im Jahr im Flugzeug gesessen habe, 5 Jahre am Stück und 4 Länder pro Woche, nur im Jetlag. Und ich war einfach, also mein Körper hat den Stecker gezogen. Ne? Damals gab es aber diesen Begriff noch gar nicht. Das hat man eher so mit Nervenzusammenbruch in Zusammenhang gebracht. Und wenn du darüber geredet hättest, du hättest nie wieder ein Bein auf den Boden bekommen in unserer Branche. Und wahrscheinlich auch in anderen nicht. Das hat sich zum Glück geändert. Und ich bin mittlerweile eher so, dass ich sage, man muss darüber reden. Also nicht zuletzt habe ich ja auch über das Thema Depression auch ein Buch geschrieben in 2018, weil ich finde, das sind so Themen, es kann nur geholfen werden dem, der redet. Wenn du dich nicht mitteilst und sagst, wie es dir geht, es kann dir jeder ja nur vor den Kopf gucken. Und ich weiß, wie super toll man lügen kann, wenn man selbst in so einem Loch steckt. Also ich habe ja auch all meine Freunde angelogen, als es mir schlecht ging und habe diese Fassade sehr, sehr lange aufrechthalten können. Und deshalb ist heute eher Offenheit und Reden mein Mittel der Wahl. Und ich glaube aber auch, zum Beispiel diese letzten 3 Jahre, so Lockdown und Co. und das Ganze, ja, das hat mir manchmal auch Angst gemacht, aber ich habe eigentlich die privilegierte Situation gehabt, dass ich sogar viele meiner Freunde damit durchziehen konnte. Und eine Freundin von mir hat irgendwie ganz passend gesagt, die hat gesagt, dein Leben war so eine großartige Generalprobe für diese Zeit gerade. Ich kenne niemanden, der so eine hohe Resilienz hat wie du. Und da hat sie schon was Wahres formuliert, so irgendwie, weil es waren so viele Krisen zu durchschreiten und immer die Entscheidung, umwehen lassen oder nicht. Nein, mache ich nicht. Deshalb war das jetzt auch so, diese Zeit, dachte ich so, nee, auch das kriegt man hin. Und habe da eher Freunde und Bekannte mit durchziehen können, so. Weil ich für mich auch festgestellt habe, ich weiß heute, was mir gut tut und was nicht. Also ich glaube, ich habe wirklich Nein sagen gelernt. Ich habe mich rausziehen gelernt. Ich habe achtsam mit mir umgehen gelernt. Konnte ich viele Jahre nicht, habe ich auch nicht gemacht. Und das ist natürlich total schief gegangen dann. Und heute weiß ich auch, ich muss mal 2 Tage die Tür zumachen und dann gehe ich nicht ans Telefon und dann sitze ich auf der Couch und dann sepp ich meinetwegen nur rum oder guck die Wand an. Egal was, aber das ist so meine Zeit. Und ich habe ja jetzt seit Anfang des Jahres mir auch einen Traum erfüllt. Ich habe jetzt einen Van.
Habe ich gesehen. Und ganz toll.
Ja, total. Und ganz ehrlich, das war für mich auch so ein Schritt in dieses mehr zu mir und auf mich aufpassen, weil ich wusste genau, dass das sowas ist, was mir unfassbar gut tut. Und der steht einfach hier um die Ecke, ist fertig eingerichtet und wann immer ich das Gefühl habe, ich brauche das, steige ich da morgens ein und fahre einfach los. Und wenn es nur für eine Nacht ans Meer ist, ich komme komplett als neuer Mensch wieder. Das sind so diese Auszeiten, die ich brauche, dieses in der Natur sein, dieses sich rausziehen. Ich fahre dann oft mit auch zu Jobs, wenn ich weiß, ich muss jetzt erst in die eine Stadt und dann in die andere.
Wie toll.
Und dazwischen ist so ein Tag Platz und dann fahre ich irgendwo von der Autobahn ab und gucke in irgendeiner Stellplatz-App, wo man dann über Nacht stehen kann.
Oh, wie schön.
Und das ist so Akkuaufladen für mich.
Ja,
ne?
Das glaube ich sofort. Und es ist ja auch eine Form der Freiheit.
Es
ne,
ist
die
Freiheit,
du lebst.
Es ist auf sich aufpassen und es ist seinem eigenen Bedürfnis folgen. Also ich bin überhaupt keiner, der das Bedürfnis hat, jetzt Party zu machen mit so ganz vielen Menschen. Ich finde, in meinem Beruf habe ich schon so viele Menschen um mich, dass ich manchmal genau das Gegenteil dann brauche.
Ja, kann ich nachvollziehen.
So, Bedürfnisse erkennen und ihnen folgen. Ich glaube, das war das größte Lernmuster der letzten Jahre für mich so. Und da sind all diese Sachen, erst war es der Garten und dann jetzt der Van und das ist alles so ein Schritt näher so zu mir immer wieder ran, so dieser Ausgleich. Und dann kann ich im Beruf auch performen.
Gut performen. Kannst du gut toxische Menschen erkennen und dich von ihnen fernhalten? Oder hast du es auch gelernt?
Ich erkenne sie, glaube ich, mittlerweile sehr gut. Ich habe auch schon in meinem Leben oft aufgeräumt, weil so Sachen dann auch einfach oder Energien nicht mehr gepasst haben. Ich schaffe es aber nicht immer. Ich erkenne manchmal toxische Züge in Beziehungen, Freundschaften und denke dann aber, und das ist vielleicht auch in der Vergangenheit verwurzelt, dass ich denke, das kriegt man hin oder so. Oder dass man die Person nicht alleine lassen sollte oder so mit den Dämonen, die vielleicht rumschwirren. Das habe ich auch in Freundschaften schon gehabt und ich bin dann eher auch jemand, der ziemlich lange aushält, weil er erstmal noch immer davon ausgeht, dass man da noch auf den guten Weg kommt sozusagen oder dem anderen helfen kann, seinen Weg zu finden. Aber es gibt ja manchmal auch so Sachen, die sind einfach nur toxisch. Da geht es auch gar nicht darum, dass der andere mit Dämonen zu kämpfen hat oder ein Problem hat oder so. Es gibt einfach so Energievampire, nenne ich das manchmal. Ne? Es gibt so Menschen,
das ist so ein guter Begriff.
Ja, ja. Die einfach nur saugen. Aber wo nicht zurückkommt in den Akku. Ja. Und die erkenne ich mittlerweile wirklich gut und die entferne ich aus meinem Leben. Das kann ich auch nicht mehr.
Ich auch. Und es tut sehr gut und es ist auch ein Prozess, finde ich. Und das ist ja, gehört ja auch so zu diesem ganzen Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen Thema. Ich glaube aber auch, dass da der Background extrem eine Rolle spielt, weil wenn du es gewohnt bist, dich immer durchzuboxen, durchzukämpfen, irgendwann checkst du sehr, hast du eine gute Menschenkenntnis. Also du checkst sehr schnell, wer nimmt welche Rolle ein. Und wer ist vielleicht nur da, weil du jetzt die bist, die du geworden bist? Und
das
wer
ist irgendwie
da?
Das rieche ich eh. Also das ist verinnerlicht. Das merkst du sehr schnell.
Das merke ich auch. Und dann so denkst, ah ja, okay, 80 Jahre gefühlt nichts gehört und jetzt auf einmal so, jetzt ist man interessant.
Genau.
Weißt du so, früher war es nicht spannend und jetzt wollen sich die Leute mit dir im Dorin treffen. Ja,
ja
so.
Genau.
Vorher nicht, komischerweise.
Nee, vorher nicht, ja genau.
Meine Liebe, ich habe noch ein paar Fragen für dich vorbereitet zum Schluss und zwar, du darfst dir eine Superkraft aussuchen, welche nimmst du?
Oh, ich würde gern unsichtbar sein manchmal. Also so Mäuschen-Spielen hätte ich schon manchmal echt Bock.
Ja. Ich habe das auch schon oft gedacht in so Situationen, aber ein guter Punkt. Ich glaube, das wollen viele tatsächlich. Was machst du, um gute Laune zu bekommen?
Musik. Musik und Pasta. Die Kombi ist großartig. Also ich bin dann auch jemand, der sich wirklich hier zu Hause dann wirklich laut beschallt mit guter Musik und einem tollen Teller Pasta und ich habe die beste Laune.
Was ist dein Lieblingsbuch? Hast du eins?
Mein Lieblingsbuch. Oh, ich meine, ich habe viele, weil hinten ist eine Riesenbibliothek, da stehen bestimmt 1000 Bücher drin. Aber eins, was ich wirklich alle paar Jahre immer wieder lese, ist echt das Parfüm, weil ich finde es einfach so unfassbar gut geschrieben. Ich mag schöne Wörter und das ist einfach ein Buch, was mit Wörtern wahnsinnig toll umgeht. Aber mir fallen bestimmt 1000 jetzt nicht ein.
Du hast, finde ich, auch eine unfassbare Sprache. Ich finde, wie du sprichst, wie du die Sachen auf den Punkt bringst, also erstens mal mit so beschreiben, man also sehr bildhaft.
Ja.
Also wenn du sprichst, dann ich bin so auch ein Typ, ich stelle mir Sachen immer vor.
Ja.
Und ich finde, du bringst die Sachen sehr gut auf den Punkt. Und das ist auch ein Talent. Weil, und das merkt man, dass du dann auch gerne liest oder schon immer gern auch gelesen hast oder gern was mit Sprache und Kommunikation
machst. Ja, ich mag
das total.
Ich liebe Lesen, man taucht in andere Welten ein.
Wärst du für immer 25 oder lieber für immer 55?
Da ich bei 55 noch nicht angekommen bin, kann ich ja das überhaupt noch nicht sagen, aber auf keinen Fall für immer 25, also gar nicht. Ich würde jetzt auch einfach mal sagen, nie wieder unter 40, also weil das kann ich beurteilen und ich finde, dass ich mit 40 und darüber erst mich so richtig gefunden habe und heute an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich weiß, wer ich bin. Ich fühle mich, ich bin voll okay mit mir, mit all meinen Fehlern, aber ich bin bei mir. Und das war ich mit 25 definitiv nicht. Also auf keinen Fall wieder 25.
Geht mir genauso. Du darfst nur noch ein Lied bis zum Ende des Lebens hören. Welches ist das?
Nur noch ein Lied zum Ende des Lebens. Oh Mann, ey. Kannst du mir nicht vorwarnen? Was mir morgens immer total gute Laune macht. Ich habe hier ein Lied in meiner Playlist. Das ist von Vanessa May. Ich weiß nicht, ob dir das, diese Geigerin. Contradanza heißt das. Und das war auf ihrem Album The Violin Player. Und das ist ein Lied, was ich morgens anmache, wenn ich aufwache. Ganz oft.
Oh,
und das
schön.
Beschallt die ganze Wohnung. Es ist rein akustisch und es macht mich jedes Mal fit für den Tag. Also wenn, dann das. So,
dann das. Das ist
von Vanessa May.
Ganz weit vorne. Aber das ist, ich finde es so schön, wie du es beschreibst und das erlebe ich auch. Ich habe auch so Rituale, die mich in den Tag begleiten, wo ich dann weiß, okay, irgendwie, egal wie verrückt der Tag wird, das ist ganz gut, ob das jetzt Musik ist. Manchmal, wenn ich gut drauf bin, ist es manchmal Laufen oder irgendwas.
Hauptsache also, Kaffee dabei. Also bei mir muss unbedingt auch der Kaffee dabei sein. Also nur die Musik kriegt mich auch nicht in den Tag. 5 Tassen Kaffee dazu noch.
Ja,
dann,
du siehst es jetzt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber ich habe auch hier meine U-Rock-Kaffeetasse.
Sehr gut.
Ja. Meine Liebe, apropos You Rock, was für eine geile Überleitung. Also du warst der absolute Hammer und ich habe mir so gewünscht, dass es so wird, aber es war noch viel besser. Nova, du bist wirklich nicht nur eine Frauenfrau, sondern du bist so ein Herzensmensch. Das war ganz toll.
Danke vielmals für das schöne Gespräch. I'm an independent diva, check it out.